In dieser Episode geht es um die Veränderung deiner Liebesbeziehung, wenn du anfängst, abstinent von illegalen Drogen oder anderen Suchtmitteln zu leben. Ich sagte, es wird wunderbar, was deine Sexualität angeht, aber auch herausfordernd, was deine Muster und Themen angeht, die nicht mehr verdeckt sind hinter Drogen. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen bei Frau sucht Abstinenz, dem Podcast für Frauen, die ihren Rausch gegen eine neue Klarheit eintauschen wollen und abstinent in Selbstbestimmung, in Fülle und im Einklang mit ihren echten Bedürfnissen leben möchten. Ich bin Isabel und lebe seit 2010 abstinent von Drogen und ich wünsche euch Hoffnung auf Veränderung mit dieser Episode. Herzlich willkommen, liebe Frauen und Mütter, zu der neuen Episode. Heute geht es um eins meiner Lieblingsthemen. Es geht mal wieder um Sucht und Beziehung. Es geht darum, wie fühlt es sich für dich an, als ehemals drogenabhängige Frau abstinent zu sein und abstinent eine Liebesbeziehung zu führen. Ich finde das Thema extrem wichtig, Sucht und Beziehung, weil Beziehung bzw. Sucht ist für mich einfach ein Bindungsthema. Das habe ich in den letzten Jahren gemerkt und herausgefunden. Und ich denke, dass ich sehr viel weiß als Ex-Süchtige und mich sehr viel reflektiert habe, um das so zu wissen. Und möchte heute auch darüber reden, wie verändert sich die Beziehung in der Abstinenz. Und sie verändert sich enorm. Meine Beziehungen sind im Laufe meiner Abstinenz viel, viel besser geworden. Aber ich muss auch sagen, ich habe hart am Beziehungsthema gearbeitet. Ich habe hart mit mir gearbeitet und mich immer reflektiert, sodass es halt auch, sodass halt Partnerschaft auch funktioniert, weil ich bin der festen Überzeugung, dass Partnerschaft nicht einfach so nebenher läuft, sondern dass es auch wichtig ist, an der Partnerschaft Interesse zu zeigen, den anderen zuzuhören und quasi in Anführungsstrichen an der Partnerschaft zu arbeiten. Und ich bin mir sicher, dass auch Beziehungen oder Liebesbeziehungen wichtig sind für Frauen, gerade auch für ehemals drogenabhängige Frauen oder jetzt kurzzeitig oder abstinente Frauen und auch insbesondere für Mütter. Ich meine, wer möchte nicht geliebt werden, ne? Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, eine Liebesbeziehung im Leben. Und dazu gehört es halt auch, bindungsfähig zu sein. Ja, da ich darüber wieder sehr, sehr wenig gefunden habe in Literatur. Ich meine, ich habe ganz viele Bücher über Beziehung gelesen von Stephanie Stahl, von dem Christian Hemschemeier und so weiter und auch Hörbücher. Und das hat mir auch wirklich sehr weitergeholfen, an mir zu arbeiten, aber so explizit was Sucht oder Sucht eine Rolle spielt, gibt es jetzt echt wenig Literatur. Besonders halt auch, was Frauen angeht. Und es ist auf jeden Fall so, dass im klinischen Setting, also meiner Arbeit als Ergotherapeutin, in Beratungsgesprächen oder in Gesprächen mit Patienten, ist es total spannend gewesen. Es war mehr wie ein Patient, also es waren hauptsächlich männliche Patienten. Darüber habe ich aber auch schon mal gesprochen im Podcast. Es ist auf jeden Fall spannend, dass ich gehört habe, dass die Partner der Ex-Süchtigen, also die Partnerin in dem Fall oft, aber auch manchmal die Partner, die männlichen Partner, sich über die Veränderung des Ehemanns, der Ehefrau, des Ex-Süchtigen beschwert haben. Hallo? Ich meine, das ist doch das, was sie wollen. Geh in die Klinik, werd abstinent und ja, mach was draus, mach was aus deinem Leben und hör nicht auf, diesen blöden Alkohol zu trinken oder diese blöden Drogen zu nehmen oder den ganzen Tag zu kiffen. Aber was viele vergessen, die in einer Beziehung mit einem suchtmittelabhängigen Leben, ist, dass er ganz oft ja auch seine Bedürfnisse verdrängt mit dem Suchtmittel und das Suchtmittel ihn anpassungsfähiger macht an die Beziehung. Und das ist natürlich Beziehungsgestaltung und das Anmerken von Bedürfnissen des Ex-Süchtigen für den Nicht-Süchtigen oder man nennt ihn auch Co-Abhängigen schwierig wird. Das gibt natürlich dann mehr Reibereien und alles läuft nicht so glatt und harmonisch. Und ich fand das, als ich das so gehört habe, fand ich das total krass. Ja, weil bei mir ist das jetzt nicht so gewesen, weil ich war in einer Beziehung mit einem Süchtigen, die ich noch hatte, war Schluss, als ich abstinent geworden bin. Und dann war ich mit jemandem zusammen, der selber nicht suchtmittelabhängig war. Deswegen konnte ich das jetzt nicht so nachempfinden. Ich wusste nur, also ich hatte damals mit dem Freund Schluss gemacht, weil ich bin immer wieder rückfällig geworden, dadurch, dass er noch konsumiert hat. Aber da haben wir beide konsumiert. Also wie ist es, wenn nur einer konsumiert? Und in dem Fall kommt das relativ oft vor in der Suchtklinik. Und das ist natürlich schwierig. Ne? Und es ist auch schwieriger für die Beziehungsgestaltung, wenn der Ex-Süchtige aufwacht aus seinem Alkohol- und Drogenkoma und Bedürfnisse anmeldet und sagt, ja hier, das ist so und so und das stelle ich mir so und so vor. Ne, und das wurde vorher von Drogen und Alkohol verdeckt. Ne? Und das war eine große Anpassungsleistung auch von den Ex-Süchtigen. Und ja, ich bin ja der festen Überzeugung, dass Co-Abhängige, wie man sie gerne nennt, oder die Partner von Süchtigen oder Ex-Süchtigen, dass sie auch indirekt einen großen Anteil an der Sucht haben. Wie sich das Ganze zusammensetzt, erzähle ich in der nächsten Folge. Da habe ich eine ganz kontroverse Meinung drüber, aber die habe ich auch erst bekommen durch die Jahre Arbeit in der Klinik für Suchtmittelabhängigkeiten. Kann vielleicht für den einen oder anderen, der den Podcast hört und selber co-abhängig ist oder mit einem Süchtigen zusammen ist, ein bisschen schwierig werden, das zu hören. Aber ich finde es immer schön zu hören als Ex-Abhängige, dass ja die Partner, die keine Drogen nehmen, auch einen Anteil daran haben, dass derjenige länger in der Sucht bleibt. Es ist einfach so, es ist ein Fakt. Und ich habe es erlebt, ich habe es gesehen, ich habe es festgestellt. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Notizen machen sollen. Aber es ist ganz viel in meinem Kopf. Auf jeden Fall ist das völlig unterschätzt. Der Benefit, der ein Co-Abhängiger hat von einem Partner, der suchtmittelabhängig ist. Ist. Klar gibt es auch die anderen ganz, ganz fiesen Sachen. Ne? So gerade wenn man mit einem Kokainabhängigen zusammen ist, ist es sehr schwierig. Die Chance, dass derjenige eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, ist natürlich sehr hoch. Und dass es schwierig ist, mit dem in einer Beziehung zu sein. Aber es geht auch andersrum. Und es gab jetzt zwei Folgen. Ne? Also da waren halt die Männer oder die Frauen, die in diesen Beziehungen waren, die dann halt für den Moment sehr stressig wurden. Und die eine Folge war, die Beziehung wurde mit der Zeit richtig, richtig gut. Na, dadurch, dass der Partner wieder abstinent war, wurde die Beziehung wieder wunderbar und all die Liebe war wieder da. Und das war so wunderschön zu hören und das hat mich auch total gefreut. Und auf der anderen Seite brachen halt die Beziehungen auseinander. Es wurde Schluss gemacht und so weiter. Ich meine, so war das ja bei mir auch. Kann man ja fast so sagen, ich war zwar noch nicht auf Entwöhnungstherapie, es war eine Depressionstherapie damals, aber ich habe mich dann auch entschieden zu trennen. Aber es ist auch so, dass sich manchmal auch der Partner trennt. Dass es nicht der Süchtige ist, der sich trennt, sondern auch der Partner. Das kann auch passieren. Und es kann auf jeden Fall auch so sein, dass der Co-Abhängige auf jeden Fall dafür sorgen kann, dass der Abhängige ein bisschen länger in der Sucht bleibt oder etwas länger in der Sucht verbleibt. Das sind recht komplexe Prozesse, die ganz viel im Unterbewusstsein laufen und die auch ganz viel damit zu tun haben, dass der Co-Abhängige in dem Fall ja seine eigenen Themen hat. Mit der Sucht muss selber nicht süchtig sein, aber familiär, aber dazu möchte ich in der nächsten Folge auf jeden Fall mehr sagen. Aber da ist so ein bisschen der Anknüpfungspunkt, ne, an der Stelle für die nächste Folge. Und das ist auf jeden Fall recht unbekannt, dieses Thema, da bin ich mir sicher. Und das ist, finde ich, wichtig, darüber zu reden und das auch zu wissen, dass es so ist und dass es unterschätzt ist in meinen Augen. Ja, ich wollte euch auch noch gerne noch von meinen Erfahrungen erzählen und euch vor allen Dingen erzählen von einem Pärchen aus meiner Selbsthilfegruppe. Sie haben sich auf Therapie kennengelernt, sind beide vom selben Suchtmittel abhängig gewesen. Zum größten Teil waren beides, also Heroin spielte eine große Rolle für beide. Und da ist natürlich mega schwer davon, abstinent zu werden. Das ist natürlich ein langer Weg und das ist oftmals bestückt mit vielen Hochs und Tiefs. Aber die beiden, die haben das wirklich geschafft. Die haben das geschafft, sich zu unterstützen. Die sind jetzt, oh Gott, schieß mich tot, über 15, über 17 Jahre abstinent. Sie unterstützen sich gegenseitig, sie helfen sich gegenseitig, sie werden nicht rückfällig und es ist wirklich, wirklich wunderbar. Ne? Also das ist so ein Positivbeispiel, wie gut das funktionieren kann, wenn sich ja zwei auch auf Therapie kennenlernen und eine Beziehung miteinander starten. Es kann auch anders sein, ne? Wenn einer sich entschließt, rückfällig zu werden, kann es passieren, dass er den anderen mitzieht. Dieses Beispiel, finde ich, ist wunderbar und super zum Vorzeigen. Und es würde niemand, der die beiden ja nicht kennen würde, würde niemals denken, dass sie mal Age-Junkies waren. Das finde ich manchmal so krass und unglaublich. Und alle ehemals Süchtigen verschwinden einfach so in der breiten Masse. Und in den Deckmantel irgendwie aus Scham wahrscheinlich, kann ich verstehen. Und reden vielleicht oder meistens nur mit ihren engsten Verbündeten oder mit den Leuten aus der Selbsthilfegruppe, mit den Therapeuten darüber, aber gar nicht so wirklich mit der Welt da draußen. Und niemand weiß da draußen, wie viele wir eigentlich sind. Also ich wünsche mir da echt mehr Rückmeldung, mehr Reden über das Thema, dass es einfach entstigmatisiert und enttabuisiert wird. So, das finde ich total wichtig. Und da finde ich, gehört Reden einfach dazu. Meine eigenen Erfahrungen sind, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschwiffen, meine eigenen Erfahrungen sind halt, dass es für mich ja am Anfang relativ schwierig war. Also ich hatte damals, kurz bevor ich auf die Entwöhnungstherapie gegangen bin, einen neuen Freund, weil ich habe später herausgefunden, ja, bei mir hat sich da eine Freund mit den anderen recht abgewechselt. Ich habe ja ein Bindungsthema, dazu gehörte halt auch, dass ich über 18 Jahre lang, glaube ich, von einer Beziehung in die nächste gerutscht bin. Also ich musste immer einen Nachfolger haben, weil es musste jemand da sein, es musste ein Fels in der Brandung da sein, es musste jemand da sein, der mich mehr liebt als ich mich, damit mich überhaupt jemand liebt und damit es mir besser geht. Also das weiß ich jetzt, das wusste ich damals nicht, aber deswegen hatte ich halt eine Beziehung, als ich auf Entwöhnung gegangen bin. Das war eine Fernbeziehung. Wir waren 800 Kilometer entfernt und er hat zu mir gesagt, hey, wenn du rückfällig wirst, dann mache ich Schluss. Kavusch. War natürlich ein harter Schlag für mich, aber Gott sei Dank hat er sich für das Thema interessiert, hat sich halt auch erkundigt, hat an Veranstaltungen in der Klinik für Angehörige teilgenommen und hat dann auch relativ schnell seine Aussage geändert, dass er denn doch nicht Schluss machen würde, wenn ich rückfällig werde. Ist halt ein bisschen emotionale Erpressung, ne? Ich meine, ein bisschen ist gut. Aber es hat nicht wirklich funktioniert, außer mich zu schocken und mich zu entmutigen. Und ich muss halt auch sagen, ich war eigentlich auch gar nicht so richtig parat für Beziehungen, weil ich die andere noch gar nicht richtig verarbeitet hatte und mich schon wieder in die nächste gestürzt habe. So habe ich das immer gestaltet. Ich habe immer Schluss gemacht. Ich habe mich im Laufe der Beziehung halt schon emotional von den Männern getrennt, damit ich die Beziehung verlassen kann und nicht der Mann die Beziehung beendet. Ne, Ding, 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 Bindungsthema. Ne? Ich musste die Oberhand behalten. Ich war auch immer mit Männern zusammen, wo ich wusste, dass die mich mehr lieben als ich sie. Ne, damit ich ja nicht verlassen werden konnte. Ich habe das nie, also mir hat das so gedämmert, dass da irgendwie ein Bindungsthema hinterstecken muss oder dass da irgendwie ein Thema ist oder dass das irgendwie so nicht okay ist und ich auch nicht so glücklich bin damit, aber das ist so, ja, also Sucht und Bindung hängt halt ganz nah beieinander, so, ne? Ich konnte einfach nicht alleine sein und ich war auch jemand, ich konnte Sex gut aushalten. Und Sexualität, die war mir immer wichtig und die habe ich auch ausgelebt. Aber ich konnte Nähe weniger gut ertragen. Ich brauchte immer so Zeit für mich, so ab und zu. Und wenn ich sie nicht bekommen habe, habe ich sie mir erzwungen. So. Aber ich brauchte immer so meine Momente, wo ich auch mal mich dann vielleicht 2 Wochen zurückgezogen habe und so weiter. Und da war mir wichtig. Also da gibt es schon Mittel und Wege, um das hinzukriegen. Was auf jeden Fall toll geworden ist, ist die eigene Sexualität, weil wenn du keine Suchtmittel nimmst, dich natürlich viel besser spüren kannst, deinen Körper spüren kannst, viel bessere Verbindung zu deinem Herzen hast, zu deiner Vulva, zu all deinen Gefühlen. Das ist total super. In der Folge Nummer 9, Sex, Drugs and Abstinenz, rede ich nochmal ganz genau über das Thema. Ich werde die Folge auch noch unten verlinken in den Shownotes, dass ihr die nochmal hören könnt, weil ich finde es für Frauen ein total wichtiges Thema, eine erfüllte Sexualität zu haben, sich dort auszuleben, ihre Bedürfnisse auszuleben, und da erfahrt ihr halt mehr in dieser Folge drüber. Da würde ich euch bitten, nochmal nachzuhören, sonst wird diese Folge hier zu lang. wenn ich wieder anfange mit einer Lobeshymne auf die suchtmittelfreie, die rauschfreie Sexualität, weil die ist echt, echt toll. Was wirklich, wirklich stark hochgekommen sind oder was stark hochgekommen ist in der ersten Zeit, sind natürlich all meine Themen, die vorher verdeckt waren von den Drogen, die ich unterdrückt habe, die ich weggepresst habe. Ich bin natürlich total depressiv geworden. Das war auch sehr schwankend. Gerade die erste Zeit der Abstinenz ist so eine Berg- und Talfahrt. Also man kann sich das so wirklich wie so eine Kurve vorstellen, die so bergig immer hoch und runter geht in so einem Diagramm, aber diese Kurve wird flacher im Laufe der Zeit. Aber am Anfang der Abstinenz ist sie wirklich echt hoch, und weil alle immer wieder diese Themen hochkommen, du wirst an jeder Ecke getriggert, weil du hast alle Jahre nichts angeguckt, und jeder Mensch hat Themen, ne? Und du gerade als Suchtmittelabhängige und auch noch als Mutter mit wahrscheinlich Beziehungsthema hast natürlich auch deine Themen, und die wollen angeschaut werden, die kommen, und die Gefühle kommen noch mit dazu. Und in den ersten 2 Jahren hatte ich da wirklich echt viel mit zu tun, und das hat natürlich auch die Beziehung belastet. Das war nicht immer leicht, das war eine Herausforderung für alle beide. Also Gott sei Dank war er da immer sehr geduldig, und wir hatten auch Paartherapie. Damit hatte er jetzt ein bisschen Schwierigkeiten, das gefiel ihm nicht so, weil ich glaube so, also ja, Therapie war für ihn ziemlich stigmatisiert. Er hat auch am Anfang meiner Entwöhnungstherapie gedacht, dass ich dort im Keller Elektroschocks bekomme, und das, ja, hat er dann noch so Ansichten wie aus den 50ern oder so, wo das vielleicht noch so gemacht wurde oder wo es da sowas, ja, ich glaube, so Elektroschocktherapie gibt es immer noch bei bestimmten, also es funktioniert wohl auch, aber das war so seine Vorstellung, und dass das vielleicht auch noch gegen meinen Willen gemacht wird, so, ne? Aber er hat so, war da so nicht so aufgeschlossen gegenüber dieser quasi Paartherapie, ne? Man muss ja natürlich auch bei sich selber ein bisschen hingucken, ist auch nicht so einfach. Naja, und er wird auch seine Themen haben, wenn er sich eine Frau aussucht, die sehr belastet ist, die auch noch ein Kind hat, die sehr viele Themen hat, wo er weiß, die war drogenabhängig. Ne, wenn da nicht irgendwie so eine, oh, ich muss dich retten, Funktion hinter ist oder Verantwortlichkeit und so weiter. Also das ist das, wusste ich damals nicht, das ist das, was ich jetzt sehe. Und so, ich weiß noch, dass er damals mich eher so ein bisschen eingeengt habe und dass ich mir also das anders vorgestellt habe. Also ich habe jetzt eine Beziehung, wo ich viel mehr die lange Leine habe und viel mehr Freiraum, und er auch weiß, dass ich so ticke, und das ist auch gut so. Na, wir haben ja beide auch unsere Themen, aber wir reden ganz viel, also in der jetzigen, in meiner neuen Beziehung, über die Sachen, aber dazu komme ich später nochmal. Auf jeden Fall war das doch sehr einengend in dieser Beziehung, weil er das auch nicht so einschätzen konnte. Ja, was passiert da jetzt? Wie ist sie jetzt? Ne? Er hatte sicherlich Angst, dass ich rückfällig werde. Er hat sogar Tests gekauft. Ich habe, glaube ich, einen habe ich noch oben liegen, Drogentests, um mich zu testen. Und es gab auch, ich hatte mal einen falsch positiven Amphetamin, also Test auf Amphetamin, und ja, dann, das war natürlich auch erstmal ein bisschen schwierig für ihn, aber ich konnte ihm dann klar machen, dass ich nicht rückfällig war, dass es ein Fehltest war, und es gibt viele von diesen Fehltests auf jeden Fall. Die durch meine Sucht verdeckten Beziehungsthemen zeigten sich immer mehr. Ich konnte mich auf jeden Fall nicht zu 100% auf die Beziehung einlassen. Ich bin auch auf Abstand gegangen, also so ein bisschen raus aus der Beziehung, und habe gemerkt, dass er immer anhänglicher wurde. Das ist aber normal in Beziehungen, wenn der eine so ein bisschen raustritt, geht der andere hinterher. Das sind so Beziehungsdynamiken, das ist ganz normal. Und das ist immer gut, wenn beide relativ nah beieinander sind, so in Abstand und Anhänglichkeit, dann passt das wieder besser, als wenn einer so in diesen ganz starken Pol von, oh, ja, ich bin jetzt anhänglich dir gegenüber und der andere ist so ganz stark unabhängig. Das wird für den, der anhänglich ist, also eigentlich auch für den anderen, der unabhängig sein möchte, ist das schwierig und die haben ihre Themen dahinter auf jeden Fall. Und ja, für mich schloss sich der Kreis halt wieder. Ich wollte wieder unabhängig sein. Also auch wenn ich abstinent war von Drogen, ich suchte Wege, um Schluss machen zu können oder mich selber wieder freizuschaufeln. Aber da ich nicht allein sein konnte, habe ich mir ja eine Bekanntschaft angelacht. Da lief jetzt nicht viel. Es war nicht in Ordnung von mir. Ne? Es war immer innerhalb der Beziehung, es war nicht richtig. Es lief zwar nur ein Kuss und ganz viel von dieser Beziehung lief online ab oder in Anführungsstrichen Beziehung und also über WhatsApp-Nachrichten und so weiter. Aber ja, also ich habe dann Schluss gemacht mit dem Freund, hatte aber keinen, der nachgerutscht ist. Am Anfang totaler Stress für mich. Ne? Also das war, wie lange war ich da abstinent? 17, 6 Jahre. Krass, oder? Nach 6 Jahren abstinent stoße ich so richtig auf meine Beziehungsmuster und auch Gott sei Dank war ich das erste Mal mein Leben über ein Jahr lang Single, weiß nicht, ein Jahr, 3 Monate, ein Jahr, 5 Monate oder irgendwie so. Das war die lehrreichste, schwierigste, traurigste, herzzerreißendste, emotionalste Zeit meines Lebens, weil nochmal ein riesengroßes Pflaster abgerissen wurde, dass der Partner erfüllt hat, der einfach nur an meiner Seite war, einfach nur jemand im Backup. Da musste einfach irgendwie ein großer Fels sein, der mich gefühlt beschützt und der mich, ne, wie ich schon gesagt habe, der mich liebt, weil ich mich selbst nicht geliebt habe. Und als das weggebrochen hat, war nur noch ich da. Oder weggebrochen, es war nur noch ich da, die sich selber nicht geliebt hat und natürlich dann auch Männer angezogen hat, die, sagen wir mal, über die ich ganz viel gelernt habe. Also oder durch den ich ganz viel über Beziehungen lernen durfte. Und das war nicht einfach. Ja, also ich hatte mit denen keine irgendwie richtige Beziehung, aber so Anbahnung, Bekanntschaften. Und das war sehr, sehr lehrreich für mich, diese Zeit. Weil ich auch an jemanden geraten bin, der also überhaupt nicht beziehungsfähig war oder auch nicht wirklich bereit war, sich so richtig auf Beziehungen einzulassen und mich auch so hingehalten hat und so. Das war für mich, also so habe ich vorher Beziehungen gelebt, ne? So auf Abstand und hinhalten und das hat er mit mir gemacht. Da habe ich erstmal gecheckt, was da eigentlich los ist, dass ich gar nicht bindungsängstlich bin, sondern eigentlich bindungsanhänglich. Also ihr müsst unbedingt die Folge über Bindung und Sucht schauen. Ich glaube, da rede ich ein bisschen mehr über diese Themen, welche Bindungsstile es gibt, hört da doch mal rein. Ich verbinde das auch nochmal in den Shownotes. Dann versteht ihr das hier ein bisschen besser. Aber es ist so, dass ich dann genau in diesen anderen Pool gerutscht bin, von jemandem, der anhängig ist. Und so wollte ich nicht sein und so will ich nicht. Und ich will auch niemanden so unter Druck setzen. Und ich will auch heute auch nicht so abhängig sein. Aber ich war es. Ich habe das nie kapiert, dass eigentlich, wenn ich jemand bin, der denkt, der ist bindungsängstlich, eigentlich bin ich eher der anhängliche Typ gewesen, verlustängstig, hatte Angst, nicht geliebt zu werden, nicht genug geliebt zu werden. Und da ist halt diese nicht erfüllten Bindungs- oder Beziehungs-, nein, Bindungs-, also diese nicht erfüllten Bedürfnisse aus Bindung und Nähe in der Kindheit, die wurden nicht erfüllt bei mir. Und das hat sich gezeigt, das zeigt sich im Erwachsenenalter. Das zeigt sich darin, dass ich Suchtmittel konsumieren muss. Und so weiter, dass das hilft, meinen Schmerz zu bedecken. Genau. Ich habe auf jeden Fall in dieser Zeit ganz, ganz viel innere Kindarbeit gemacht und sie war anstrengend und furchtbar und ich musste es auch immer wieder abbrechen. Und manchmal saß ich beim Psychologen und er hat innere Kindarbeit mit mir gemacht und hat irgendwie mit der kleinen Isa in mir geredet und dann war irgendwie alles zu spät. Dann war ich so nah am Schmerz und konnte nicht mehr aufhören zu heulen und habe irgendwie 2-3 Tage gebraucht, bis ich mich wieder erholt habe. Aber es war echt, das in dieser Mann ist absolut fähig gewesen, dieser Psychologe. Aber es hat halt natürlich viel aufgewühlt, ne? Und war, dieser ganze Schmerz kam halt so hoch. Aber da, das ist immer, da bin ich immer noch dran, ne? An dieser Geschichte, daran, mehr zu mir zu kommen, zu meinem Körper, zu meditieren, achtsame Übungen zu machen und so weiter, um meinen, diese Traumata, die in meinen Zellen epigenetisch angeknipst wurden oder an sind, dass ich die so ein bisschen über achtsame Übungen, dass ich schaffe, meinen Körper zu ein bisschen zu heilen, um auch ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit in mein Leben zu bringen. Und ja, also dieser Podcast hilft mir auch zu heilen und über die Dinge zu reden, über die Themen zu reden und vor allen Dingen euch zu helfen, darüber zu reden. Das heilt mich. Das gibt meinem Leben einen Sinn. Gut, oder? Ich bin schon wieder abgeschwiffen. Auf jeden Fall, genau, sind in diesem Jahr, auf jeden Fall, wo ich Single war, wurden halt immer gefühlt diese Pflaster abgerissen durch die Beziehungsanbahnung, die ich hatte. Ich war halt sehr belastet und habe dann auch wirklich geschaut, dass ich an meinem Bindungsthema arbeite. Habe dann Bücher gelesen darüber, habe ein paar Sachen gemacht und da, wie gesagt, würde ich gerne nochmal eine Folge machen und euch da mal ein bisschen mehr drüber erzählen, was ich da gemacht habe, was mir geholfen hat. Ich glaube, das hilft euch auch weiter. Ich habe mir das auch schon notiert. Und ja, meine Beziehung ist jetzt wesentlich besser. Bevor ich diese Beziehung eingegangen bin, ne, habe ich ja gesagt, habe ich hart an mir gearbeitet. Ich habe mir aufgeschrieben, mit wem möchte ich zusammen sein? Wer ist das? Wie ist der? Wie sieht er aus? Ist er blond? Ist er groß? Ist er klein? Ist er sportlich? Ist er humorvoll? Redet er mit mir über tiefe Themen? Hat er selber Kinder? Weil das war mir wichtig. Ne? Das habe ich zum Beispiel aufgeschrieben. Was möchte ich eigentlich? Wie möchte ich, dass er mich behandelt, auch in der Beziehung? Das habe ich alles vorher aufgeschrieben. Und es ist auf jeden Fall so, dass ich habe nicht alles bekommen, aber vieles davon, dass ich jetzt einen Partner habe. Klar triggert er mich auch, aber die Beziehung funktioniert ganz anders. Er ist ein sehr liebevoller Mensch und wir kommunizieren viel miteinander. Also in meiner Arbeit als Ergotherapeutin habe ich halt auch die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg kennengelernt. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, aber ich versuche sie so gut wie möglich anzuwenden. Und auch manchmal, wenn ich irgendwie merke, da ist eine Wut in mir oder da ist irgendwas, dass ich dann erstmal einen Schritt zurücktrete, zu mir komme und das Ganze reflektiere, was ist eigentlich los mit mir, weil an den Gefühlen merke ich schon, okay, das ist jetzt was Altes, das ist nichts Neues, also meistens ist es sowieso was Altes. Aber es ist dann wirklich so, dass ich auch mein Bedürfnis sagen muss. Also ich erkläre euch das mal an einem kleinen Beispiel. So, ich komme nach Hause, bin total hungrig und mein Freund ist in der Küche und macht irgendwas. Und ich möchte jetzt aber mir was zu essen machen und ich möchte alleine sein in der Küche. So. Und ich habe dann so gemerkt, dann bin ich pissig und fange Streit mit ihm an und weiß gar nicht warum. Mittlerweile weiß ich, aha, ich bin hungrig. Dann stelle ich mich in die Küche, gucke ihn an und sage, ne, ich brauche aber meist immer noch einen Moment, um das wieder rauszufinden. Ne? Diese eigene Achtsamkeit mir gegenüber, die Reflexion, wenn ich so im Schwumms bin. Und dann sage ich zu ihm, liebes Schatz, lieber Spatzel, ich habe mega Hunger, ich bin total überhaupt nicht gut drauf, mir geht es gar nicht gut, ich werde total stinkig, du kennst mich. Ich brauche jetzt unbedingt was zu essen. Bitte, bitte magst du aus der Küche rausgehen, damit ich hier ganz in Ruhe für mich alleine sein kann und mir was zu essen machen kann und danach bin ich wieder ganz doll lieb. So oder so ähnlich. Und damit habe ich halt mein Bedürfnis gesagt und die Gefühle, die da mit zusammenhängen und ich bin bei mir geblieben. Ich bin bei meinem Bedürfnis, bei meinen Gefühlen. Ich habe nicht gesagt, du blödes Arschloch, geh jetzt raus, ich will mir was zu essen machen. So. Weil du störst mich jetzt oder was auch immer man da findet als Frau. Aber das sind so diese kleinen Situationen, wo ich versuche, mich zu reflektieren. Und wenn da irgendwie andere Situationen sind, wo andere Sachen getriggert werden, wo ich mich nicht gesehen fühle und so weiter, dann ja, versuche ich da auch ihm das zu sagen oder mit ihm darüber zu reden oder ihm zu sagen, was mich triggert und was da passiert. Auch wenn es dann wieder passiert, dann weiß er schon, warum es mir jetzt gerade nicht so gut geht und so weiter. Aber Kommunikation ist in einer Beziehung das Allerwichtigste. Egal, was für Scheiße ihr habt, egal, was für Themen euch quälen, versucht, das herauszufinden und in der Beziehung darüber zu reden. Das nicht in euch hineinzufressen und das nicht versuchen, allein zu lösen. Weil das ist wirklich mega, mega wichtig. Ich werde euch da auch nochmal einen Link reinsetzen für dieses Buch von dem Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation, weil das finde ich wirklich gut. Da gibt es auch mega geile YouTube-Tutorials, die das total easy und einfach erklären, wie das funktioniert, weil das wirkt wirklich Wunder. Ja, wenn ihr da auch noch Fragen habt zu dem Thema oder mehr wissen wollt oder irgendwie was aufgestoßen ist, dann meldet euch gerne bei mir. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein bisschen tiefer in das Thema Beziehung einsteigen, weil ich merke auch wirklich, keine Ahnung, warum wir das jetzt noch nicht mal, also warum ich das jetzt nicht so ausgepopelt habe wie jetzt. Ich glaube, dass es da Bedarf nachgibt. Also schickt mir aber trotzdem eure Fragen, wenn ihr noch welche habt. Ich kann auch gerne nochmal ein Q&A zu machen. In den Shownotes ist mein Kontakt, ne, zum Schreiben, und ich werde froh drum, wenn ihr meinen Podcast teilt, liked und bewertet, damit er ein bisschen bekannter wird, damit ich viel, viel mehr Frauen da draußen erreichen kann, Frauen und Mütter, und ihnen weiterhelfen kann mit diesem Podcast. Weil wenn ihr nicht mir folgt, das teilt und liked, dann denkt Apple und Spotify, hey, das ist ja, weiß ich nicht, das Blödsinn, das ist gar nicht so, das braucht keiner, das, ja, stelle ich jetzt so ein, dass man das beim Suchen nicht so gut findet, und so werde ich halt auch viel besser gefunden. So, das war jetzt der Hund, und mein Freund ist gerade nach Hause gekommen. Mein enges Büro ist leider noch nicht fertig, aber bald, und dann kann ich dann den Podcast ein bisschen mehr in Ruhe aufnehmen. Ich versuche dann auch Ellie auszusperren, dass ihr das Hundegetappel nicht so hört. Aber wie gesagt, bitte teilen und liken, damit ich ein bisschen bekannter werde und mehr Reichweite habe, und ja. Und fragt mich gerne, wenn ihr Fragen habt. Ich wünsche euch was. Bis bald, eure Isa.